SRF 2 Kultur.
Von Hoffmannsthal und Rainer Maria Rilke gemeinsam. Klar, da werden Sie mir vermutlich zustimmen, sie alle haben unvergängliche Literatur geschrieben. Daneben verbindet die drei jedoch auch eine dunkle Seite. Mann, Hoffmannsthal und Rilke gehören zu jenen zahlreichen deutschsprachigen Autoren, die sich vor genau 100 Jahren von der damals weit verbreiteten Begeisterung für den ausbrechenden Ersten Weltkrieg anstecken ließen. Sie stimmten 1914 in das nationalistische Säbelrasseln und propagandistische Getöse ein, das Europa in die erste große Katastrophe des 20. Jahrhunderts stürzte. SRF 2 Kultur macht den Ersten Weltkrieg in loser Folge das ganze Jahr über zum Thema. Jetzt in Reflexe stehen deutschsprachige Schriftsteller im Zentrum, die sich Kraft ihres Wortes in den Dienst dieses mörderischen Kriegs gestellt haben. Dichter trommeln für den Krieg. Sie hören eine Sendung von Felix Münger. Anfang August 1914. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Zwei bis an die Zähne bewaffnete Bündnisse stehen sich gegenüber. Die Mittelmächte mit dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn auf der einen Seite und die Entente mit Frankreich, Großbritannien und Russland auf der anderen. Der Krieg beginnt mit dem deutschen Vorstoß nach Westen, über Luxemburg und Belgien nach Nordfrankreich. Mit nationalistischem Getöse schwört der deutsche Kaiser Wilhelm II. Seine Landsleute auf den Krieg ein.
Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen, um sein oder nicht sein. Unseres Reiches handelt es sich. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war.
Der Krieg, der militärische Vorstoß, ein ungeheurer Jubel brandet durch das Land. Zwar gibt es gerade in Deutschland auch mahnende Stimmen, Menschen, die vor dem bevorstehenden Waffengang und den zu erwartenden Opfern warnen. Diese Kritiker, vornehmlich im linken Lager, gehen jedoch im martialischen Getöse jener Tage unter. Politische und gesellschaftliche Gegensätze scheinen für den Moment zu verschwinden. Und so kommt es, dass auch viele Intellektuelle, Wissenschaftler und auch Schriftsteller in den Chor des nationalistischen und kriegslüsternen Kesseltreibens einstimmen. Wie ist dies zu erklären? Die Frage geht an Sabine Schneider, Germanistikprofessorin an der Universität Zürich.
Es ist so, dass der Nationalismus gar nicht an erster Stelle steht. Was einen betroffen macht, ist die Sache, dass es die Begeisterung für den Krieg überhaupt ist. Das Gefühl, dass jetzt etwas Neues, etwas Großes passiert, etwas Heroisches, dass es auch eine gewisse Verliebtheit fast in den Tod gibt, also dass der Tod an sich als das Opfer, das man bringen muss, verherrlicht wird. Also eine irrationale Sicht, die weniger politisch ist, als sehr stark von Leidenschaften geprägt, die einen erschüttert, wenn man sich anschaut, was diese Literaten zum Teil vorher geschrieben haben.
Im Deutschen Reich findet das in allen großen Zeitungen veröffentlichte sogenannte Manifesta 93 große Beachtung. Darin rufen 93 deutsche Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller dazu auf, zur Reichsführung zu halten. Es gelte in diesem Krieg, die deutsche Kultur zu verteidigen, so meinen sie. Kulturschaffende, die den Krieg verherrlichen. Dahinter, sagt Sabine Schneider, habe sich gerade bei den Schriftstellern Deutschlands und Österreich-Ungarns eine tiefe Frustration verborgen.
Also dass sie das Gefühl hatten, und das lässt sich schon seit der Jahrhundertwende beobachten, dass die Kunst eigentlich keine Aufgabe mehr in der Gesellschaft hat. Das hat zu tun mit einer tiefen Frustration, das Gefühl, nicht wirklich etwas zu leisten, also im Grunde genommen einer Schicht anzugehören, die nicht mehr im Zentrum der Gesellschaft steht. Und das entlädt sich dann in dem Gefühl, jetzt endlich etwas beitragen zu können, indem man diesem neuen Geschehen so etwas wie Sinn verleiht. Und sie erklären sich dann zu denen, die diesen Sinn eben spenden oder stiften sollen.
Nicht nur in den Ländern der Mittelmächte, auch bei den Staaten der Entente in Frankreich, Großbritannien und Russland befinden sich bei Kriegsbeginn große Teile der Bevölkerung in einer ungeheuren nationalistischen Erregung. Und auch dort sind es oft Schriftsteller, die am lautesten für den Krieg trommeln. Besonders an Deutschland sei jedoch gewesen, dass dort die Schriftsteller von einer für dieses Land typischen Kunstmetaphysik getrieben worden seien, meint Sabine Schneider.
Also die Vorstellung, das deutsche Wesen hat eine bestimmte Tiefe und die hat mit der Kunst zu tun und die hat mit Beethoven und Goethe und dem dämonischen Wesen des deutschen Künstlers zu tun. Dieses verquaste, extrem irrationale, kunstmetaphysische Denken, das denke ich, ist in Deutschland spezifisch. Also ich würde sagen, die anderen propagandistischen Äußerungen in England und Frankreich sind einfach etwas politischer.
Die deutschsprachigen Schriftsteller kümmern die tieferen Ursachen, die zur Katastrophe des Kriegs geführt haben, kaum. Die Rivalitäten der Großmächte in den Kolonien, die konfliktträchtigen territorialen Expansionsgelüste, die Aufrüstung hüben wie drüben, die überall in Europa angeheizte nationalistische Propaganda, die Geheimdiplomatie. Dieses ganze Knäuel von verhängnisvollen politischen Fehlentwicklungen, das schließlich zum Ausbruch des Krieges geführt hat, interessiert, wenn überhaupt, nur am Rande.
Eine Konstante dieses ganzen Getöses ist, dass diese Dichter versuchen, das Geschehen als moralisches, als allgemeinmenschliches aufzufassen. Immer wieder von der Moral sprechen, die man daraus ziehen muss, aber nicht von Politik. Und sie betreiben keine politische Ursachenanalyse. Politik ist was Niedriges, damit was Materielles, damit kann man sich nicht beschäftigen.
Die Dichter hätten sich 1914 in ihrem Selbstverständnis regelrecht militarisiert, sagt Sabine Schneider.
Dass der Dichter auch als Soldat gedacht wird, also dass Krieg und Kunst in eine Allianz treten. Also das ist das Neue und eigentlich das Zentrum, die Vorstellung, dass der Soldat und der Künstler die Vorreiter in der Gesellschaft sein müssen und dass der Künstler ein Soldat ist.
Dichter trommeln für den Krieg. In den Zeitungen und Zeitschriften erscheinen im Sommer und Frühherbst 1914 zahllose Essays und Gedichte, die den Krieg verherrlichen. Einer der besonders fleißigen literarischen Kriegspropagandisten ist der deutsche Schriftsteller Richard Dehmel. Er zählt zu den bedeutendsten Lyrikern seiner Zeit. Als der Krieg ausbricht, glaubt er, wie viele andere, für Deutschland sei eine neue, große Zeit angebrochen. Der damals bereits 50-Jährige meldet sich freiwillig zum Fronteinsatz. Und er verfasst gleich reihenweise Gedichte, die den Krieg verklären, etwa das Lied an alle.
Sei gesegnet, ernste Stunde, die uns endlich Stählern eint. Frieden war in aller Munde, Argwohn lähmte Freund wie Feind. Jetzt kommt der Krieg, der ehrliche Krieg. Feurig wird nun Klarheit schweben über Staub und Pulverdampf. Nicht ums Leben, nicht ums Leben führt der Mensch den Lebenskampf. Stets kommt der Tod, der göttliche Tod. Gläubig greifen wir zur Wehre für den Geist in unserem Blut. Volk, tritt ein für seine Ehre. Mensch, dein Glück heißt Opfermut. Dann kommt der Sieg, der herrliche Sieg.
Der Frieden hat abgewirtschaftet, der Krieg als Erlösung. Dieses Gedicht Richard Dehmels bringe den bei den damaligen deutschsprachigen Literaten herrschenden Zeitgeist treffend zum Ausdruck, sagt die Germanistin Sabine Schneider.
Die Vorstellung einer schicksalhaften Entladung, die Dumpfheit des Friedens, es hat sich etwas angestaut, das sich dann entladen muss und das führt eben zu einer Reinigung und Erhöhung oder Deutschland wird verbessert daraus hervorgehen.
Die Jahre um die Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg seien eben in sich sehr widersprüchlich gewesen, sagt Sabine Schneider. Zum einen seien die Menschen fasziniert gewesen von den enormen Fortschritten der damaligen Technik, etwa vom Zeppelin, vom aufkommenden Flugzeug, vom Grammophon. Zum anderen aber habe gerade bei Intellektuellen eine Ausverkaufsstimmung geherrscht.
Es gibt eine Kulturmüdigkeit und die Vorstellung, in einem überalterten Zeitalter zu leben. Alles Große ist schon geschehen. Wir leben in einer unbedeutenden Existenz. Das ist etwas, was sich seit der Jahrhundertwende beobachten lässt, in einer Weise, die wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Und das war auch so ein Liebäugeln mit dem Tod. Die Vorstellung, das Leben ist eigentlich ereignislos. Und wenn irgendwie die Herausforderung, der große Tod als Drohung oder als Opfer käme, dann gäbe es noch so mal was Heroisches, was einfach nicht mehr möglich ist.
Und so ziehen manche Schriftsteller voll Begeisterung in den Krieg. In den Schützengräben des mörderischen Stellungskriegs verlieren dann aber die meisten ihre Illusionen. Das permanente Trommelfeuer, die erbarmungslose Materialschlacht, die Gasangriffe, das massenhafte Sterben verkehren den anfänglichen Jubel in entsetztes Grauen. Nicht so bei Richard Demel. Noch 1918, also kurz vor Kriegsende, verfasste er flammende Durchhalteparolen. Auch der österreichische Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal wird im Sommer 1914 einberufen. 40-jährig ist der Dramatiker, Lyriker und Librettist damals. Hofmannsthal wird als Landsturmoffizier in Istrien eingesetzt, im Norden des heutigen Kroatien, das zu der Zeit zu Österreich-Ungarn gehört. Ein Begeisterter auch er, zumindest am Anfang. Dann aber, nach wenigen Wochen, entzieht er sich dem Einsatz an der Front und lässt sich nach Wien versetzen. Dort arbeitet er fortan im Propagandaministerium. Statt mit Gewehr und Bajonett will er mit der Feder für die Sache der Donaumonarchie kämpfen. Hofmannsthal habe sich in dieser Funktion als Vertreter einer geistigen Aristokratie verstanden, sagt die Germanistin Sabine Schneider.
Das war seine Vorstellung von Kunst, also dass der Künstler eben eine Vorbildrolle haben soll, dass er eine besondere moralische Autorität hat, eine Stimme, die man hören soll. Aber die tiefe Verzweiflung darüber, und das kündigt sich bei ihm eben auch schon seit der Jahrhundertwende an, dass der Künstler diese Stimme nicht mehr hat und dass er auch nicht gehört wird. Es gibt einen Brief, wo er schreibt, endlich einmal in meinem Leben kann ich nützlich sein. Ich kann nützlich sein, ich kann endlich mal etwas tun, was wichtig ist.
Der geistige Aristokrat findet im Krieg seine vermeintliche Bestimmung, indem er sich in den Dienst der mörderischen Kriegsmaschinerie stellt. Der Dichter als schreibender Soldat. Hofmannsthal kämpft seine Schlacht von seinem beheizten Büro im Ministerium in Wien aus. Und er beschwört in langen Manifesten den vermeintlichen Aufbruch, den nationalen Rausch, an dessen Ende eine bessere Zukunft stehe.
Das Ungeheure betäubt jeden Geist. Aber es ist in der Gewalt des Geistes, diese Lähmung wieder von sich abzuschütteln. Unsere Lähmung von uns abzuschütteln, um das geht es jetzt. Das völlig Unfassliche ist Ereignis geworden. Wir erleben's und fassen es nicht, werden es durchstehen, und es wird gewesen sein, wie ein dunkler Traum, durch dessen Finsternisse doch Gottes Licht hinzuckte, Gottes Atem hinwehte, fühlbarer als in öden, stockenden Jahren, die wir zuvor zu ertragen hatten.
Hofmannsthal appelliert an jeden Einzelnen, in dieser vermeintlich großen Stunde seine Pflicht zu tun, koste es, was es wolle.
In Augenblicken wie diesem, den wir doch leben, gibt es kein gleichgültiges Handeln. Jeder ist vorgerufen, auf jedem ruhen, ohne dass er es weiß, tausend Blicke. Jetzt ist jeder mutig oder feige und also gut oder böse. Und gegen den Feigen, den Bösen ist jedes Mittel recht. Unser sind 3 Millionen, die heute und morgen ihre Pflicht tun werden bis zum letzten Atemzug. So seien denn nirgends, in keinem Winkel, ihre auch nur ein paar hundert, die sich gegen die allgemeine Pflicht vergehen. Man würde sie aus dem Winkel hervorziehen und strafen müssen.
Widerspruch erheben und sich querstellen wird nicht geduldet, verkündet der selbsternannte Geistesaristokrat Hofmannsthal. Wer nicht mitmarschiert, darf nicht geschont werden, sondern hat zu Recht mit der vollen Strenge der Obrigkeit zu rechnen. Laut Sabine Schneider hat sich der Dichter Hofmannsthal als Führer in eine neue Zeit verstanden.
Er ist ein sehr konservativer Denker und er hat ja dann auch das österreichische Heer verherrlicht als die geistige Säule. Das ist ein autoritäres Denken. Auch die Vorstellung, dass der Dichter ein Führer ist, allein diese Wortwahl, ist natürlich ein autoritäres Modell.
Autoritär und elitär. Wie Richard Demel glaubt auch Hugo von Hofmannsthal, dank dem Krieg seine moralisch führende Stellung als Dichter zurückzugewinnen. Laut der Germanistikprofessorin Sabine Schneider von der Universität Zürich ist Hugo von Hofmannsthals Sicht jedoch differenzierter als diejenige mancher seiner Schriftstellerkollegen jener Zeit.
Er hat immer versucht, die Fremdenfeindlichkeit nicht zu integrieren in dieses Konzept. Er hat immer gesagt, nicht verbieten fremde Sprachen. Frankreich gehört zu unserer Kultur. Dazu war er zu gebildet, um diesen ganz platten Tönen nachzusprechen.
Und auch dies unterscheidet Hugo von Hofmannsthal von anderen Literaten seiner Zeit. Er zeigt nach dem Ersten Weltkrieg öffentlich Reue. Er schämt sich, dass er sich von der Kriegspropaganda hat vereinnahmen lassen und aus der Rückschau als deren williges Werkzeug funktioniert hat. Hofmannsthal sucht nach 1918 den Kontakt zu französischen Intellektuellen. Er will die Versöhnung. Die ehemaligen Feinde, schreibt er einmal, müssten wieder zueinander zurückfinden. Man müsste eine neue Sprache entwickeln für eine gemeinsame Zukunft. Dichter trommeln für den Krieg. Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur über deutschsprachige Schriftsteller, die sich 1914 mit ihren Schriften in den Dienst der hetzerischen Kriegspropaganda gestellt haben. Und zu diesen zählt auch ein Dichter, von dem man es wohl kaum erwarten würde, ist er doch bekannt durch seine feinfühlige Lyrik und scheint ihm doch alles Martialische und Kriegerische fremd. Rainer Maria Rilke. Der 1875 in Prag geborene Rilke ist bei Kriegsausbruch 38-jährig. In den Tagen unmittelbar nach Kriegsausbruch im August 1914 verfasst er 5 Gesänge, in denen er, scheinbar trunken vor Erregung, das Hohelied auf das Auferstehen des Kriegsgottes singt.
Zum ersten Mal seh ich dich aufstehen, hören gesagter, fernster, unglaublicher Kriegsgott. Wie so dicht zwischen die friedliche Frucht furchtbares Handeln gesät war, plötzlich erwachsen es. Gestern war es noch klein, bedurfte der Nahrung, mannshoch steht es schon da, morgen überwächst es den Mann, denn der glühende Gott reißt mit einem das Wachstum aus dem wurzelnden Volk und die Ernte beginnt, menschlich hebt sich das Feld ins Menschengewitter. Endlich ein Gott. Da wir den Friedlichen oft nicht mehr ergriffen, ergreift uns plötzlich der Schlachtgott, schleudert den Brand und über dem Herzen voll Heimat schreit, den er donnernd bewohnt, sein rötlicher Himmel.
Das ist ein Rückgriff auf den Mythos. Also auch da kann man sagen, es ist ein Ausweichen vor Analyse, es ist ein Ausweichen vor politischer Konkretheit, vor also sowas wie Kriegsschuldfrage, Faktoren, welche Faktoren haben zum Krieg geführt. Das wird vollkommen ausgeblendet. Stattdessen ein allgemeinmenschlicher Raum, den man mit dem mythischen Gott, also der Kriegsgott Ares, der jetzt eben aufsteht und der als Verkörperung, Versinnlichung dieses neuen Geistes, der jetzt die Menschen ergreifen soll, stehen soll. Das Gefühl, das ist gut, jetzt kommt das Opfer, jetzt kommt das Heroische, jetzt ist Schluss mit dem Mittelmaß, mit dem bürgerlichen Stumpfsinn, jetzt kommen die großen Taten.
Sagt die Germanistin Sabine Schneider. Rilkes Gesänge greifen die damalige Kulturmüdigkeit der Literaten auf, den Hang zum Unpolitischen und das elitäre Sendungsbewusstsein, die Verkünder eines neuen Geistes zu sein. Dass ausgerechnet Rainer Maria Rilke in den unheilvollen Chor der Kriegsbegeisterung einstimmt, überrascht insofern, als der Dichter in seiner Kindheit massiv unter militärischem Drill gelitten hat. Seine Eltern schickten den begabten Jungen als 10-Jährigen auf eine Militärschule, als Vorbereitung auf eine Offizierslaufbahn. Die Erfahrung der militärischen Erziehung und das Leben in einer reinen Männergesellschaft traumatisierten den jungen Rilke dermaßen, dass er erkrankte und die Ausbildung abbrechen musste.
Das könnte man vielleicht wirklich als eine Art psychische Deformation und eine Art Rückfall oder Regression, wenn man jetzt psychoanalytisch argumentieren wollte, erklären. Also dass hier die autoritären Strukturen einfach zuschlagen, aus denen er sich eigentlich befreit hat. Denn Rilke ist ja genauso gut ein französischer Dichter wie ein deutscher. Er hat ja in Französisch publiziert, er war in Frankreich bekannt, er lebte in Paris. Dass der plötzlich sich vor diesen Wagen spannen lässt und plötzlich nationalistische Töne oder Verherrlichung des Krieges, also es ist unbegreiflich.
Unbegreiflich ist es auch Rilke selbst, allerdings erst nach dem Krieg. Er leistet öffentlich Abbitte und verurteilt seine Entgleisungen. In einer Rede, die er in Zürich hält, spricht er von der Scham, die ihn ergreife, wenn er daran denke, dass er bei Kriegsbeginn den Tod als eine patriotische Tat verklärt und dabei den Schmerz und das unendliche Leid von Millionen verschwiegen habe. Die Dichter als Soldaten des Geistes. Diesem Gedanken frönt 1914 auch Thomas Mann. Der Autor der Buddenbrooks verfasst in jenem Jahr mehrere Essays, in denen er auf Seiten des Deutschen Reichs gegen Frankreich Partei ergreift. Mit scharfen Worten widerspricht er der damals bei den Entente-Mächten verbreiteten Meinung, bei diesem Krieg handle es sich um eine Auseinandersetzung zwischen der durch Frankreich vertretenen Zivilisation mit dem in Deutschland verbreiteten Militarismus.
Dieser Krieg, heißt es, sei ein Kampf der Zivilisation gegen, wogegen denn also? Nicht geradezu gegen die Barbarei, das ginge nicht recht. Gewöhnlich zieht man es vor zu schließen gegen den Militarismus. Nüchtern betrachtet bleibt die Behauptung, Deutschland sei ein unzivilisiertes Land oder es sei doch weniger zivilisiert als Frankreich und England. Eine gewagte und undankbare Position. Was ist? Was heißt noch Zivilisation? Ist es mehr als eine leere Worthülse, wenn man sich erinnert, dass Deutschland mit seiner jungen und starken Organisation, seiner Arbeiterversicherung, der Fortgeschrittenheit aller seiner sozialen Einrichtungen ja in Wahrheit ein viel modernerer Staat ist als etwa die unsauber plutokratische Bourgeois-Republik, deren Kapitale noch heute als das Mekka der Zivilisation verehrt zu werden beansprucht. Dass unser soziales Kaisertum eine zukünftigere Staatsform darstellt als irgendein Advokatenparlamentarismus, der, wenn er in Feierstimmung gerät, noch immer das Stroh von 1789 trischt? Als ob nicht Luther und Kant die französische Revolution zum Mindesten aufwögen. Als ob nicht die Emanzipation des Individuums vor Gott und die Kritik der reinen Vernunft ein weit radikalerer Umsturz gewesen wäre als die Proklamierung der Menschenrechte.
Die deutsche Kultur sei der von Frankreich und auch von Großbritannien beanspruchten Zivilisation überlegen. Thomas Mann bemüht mit der Konstruktion dieses Gegensatzes einen alten Gedanken, dessen Wurzeln bis in die Romantik Ende 18. und erste Hälfte 19. Jahrhundert zurückreichen.
Das ist eigentlich ein sehr altes Bild in der deutschen Geistesgeschichte. Die Vorstellung von der deutschen Tiefe gegen die flachen, westlich aufgeklärten Rationalisten, denen sowas wie Seele und eben deswegen auch die Kunst in ihrer tiefen Dimension fehle.
Und so kommt es, dass Thomas Mann den der französischen Aufklärung verpflichteten Rationalismus und die Errungenschaften der französischen Revolution als rückständig hinstellt. Als fortschrittlich gilt das Deutsche Kaiserreich. Es ist laut dem Schriftsteller sozial und zukunftsträchtig. Thomas Mann zeichne ein überaus verqueres Bild, sagt die Germanistin Sabine Schneider.
Es ist eine bewusste Ideologie, es arbeitet mit starken platten Gegenüberstellungen, also mit Schwarz-Weiß-Malerei. So funktioniert eben Propaganda, man darf da nicht zu trennscharf argumentieren, das muss in groben Klötzen hingestellt werden. Und diese groben Klötze schafft er eben, indem er Oppositionen aufmacht. Und die Opposition heißt eben deutsche Kultur, Tiefe, Kunst, Metaphysik, Seele gegen Zivilisation ist gleich flacher Rationalismus, äußerliche Errungenschaften, aber nicht das, was die Menschheit wirklich voranbringt.
In diesem Krieg, gibt sich Thomas Mann überzeugt, werde das Überlegene, das Deutsche über das Niedere, das Französische siegen.
Deutschlands ganze Tugend und Schönheit, wir sahen es jetzt, entfaltet sich erst im Kriege. Es wird freier und besser daraus hervorgehen, als es war. Ihr wolltet uns einsingeln, abschnüren, austilgen. Aber Deutschland, ihr seht es schon, wird sein tiefes, verhasstes Ich wie ein Löwe verteidigen. Und das Ergebnis eures Anschlages wird sein, dass ihr euch staunend genötigt sehen werdet, uns zu studieren.
Thomas Mann bleibt bis über das Kriegsende 1918 hinaus bei seiner Sicht. Auch als im November 1918 der deutsche Kaiser abtreten muss und die Republik ausgerufen wird, tut sich Thomas Mann schwer. Erst Jahre später anerkennt er, dass die Zeiten des Kaisertums vorbei sind. Dann aber beginnt er sich öffentlich für die Demokratie zu engagieren. Und viel später, 1930, hält er eine flammende Rede gegen die Nazis und für die Demokratie. Die Rede geht als deutsche Ansprache in die Geschichte ein und macht Thomas Mann zu einem der profiliertesten Gegner des Nationalsozialismus. Dichter trommeln für den Krieg. Sie tun dies im Sommer 1914 weniger aus nationalistischer Überzeugung, dafür umso mehr aufgrund der verfehlten Meinung, mit ihrer Schreibe an der Gestaltung einer vermeintlich großartigen Zukunft mitzuwirken, als geistige Aristokraten, als Soldaten am Schreibtisch, Seite an Seite kämpfend mit den Kameraden im Feld. Als Speerspitze einer spezifisch deutschen und allen anderen Kulturen überlegenen seelischen Tiefe. Das millionenfache Sterben auf den Schlachtfeldern und das grenzenlose Leid einer ganzen Generation blenden die Schriftsteller lange Zeit aus. Die meisten jedoch erkennen früher oder später, dass sie sich auf gefährliche Abwege begeben haben, und sie kehren um. Dementsprechend wendet sich die deutsche Literatur der Nachkriegszeit vom Ideologischen ab und auch von Begriffen wie Seele, Geist, Kunst und Moral. Diese haben sich während des Krieges als korrumpierbar erwiesen. Vorbei sind die Zeiten, dass sich Schriftsteller als der Gesellschaft entrückte geistige Aristokraten wahrnehmen. Vielmehr verstehen sie sich nun als Zeitgenossen, die etwas zu sagen haben zur gesellschaftlichen Realität. Wie aber gehen wir Leserinnen und Leser heute damit um, dass Dichter wie Thomas Mann, Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke und viele andere, deren Werke wir gerne lesen, dunkle Kapitel haben in ihrer Biografie?
Ich denke, man kann mit diesen Brüchen leben und man kann sie nachher trotzdem kritisch, aber auch bewundernd lesen. Es zeigt vielleicht, dass es auch Menschen sind und dass es historische Beeinflussungen gibt, gegen die auch die großen Geister, wenn man so will, nicht gefeit sind. Ich finde, das ist eine sehr menschliche Erfahrung und sie schmälert nicht die Freude an der Literatur, wenn man weiß, ja, da gibt es auch dunkle Seiten.
Das war Sabine Schneider, Germanistikprofessorin an der Universität Zürich, hier auf SRF 2 Kultur in der Sendung Reflexe – Dichter trommeln für den Krieg. Die Zitate hat Hans-Peter Müller-Drossart gelesen. Weitere Sendungen zum Thema Erster Weltkrieg finden Sie bei uns auf dem Internet auf srf.ch/kultur unter der Rubrik «Im Fokus». Da ist zum Beispiel ein Gespräch mit dem Historiker Ernst Pieper über das Geistesleben während des Krieges. srf.ch/kultur. Mein Name ist Felix Münger.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.